Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann und wir beginnen diese Sendung mit einigen sehr sorgenvollen Stimmen, um mal nicht das Wort dramatisch zu benutzen, Stimmen, die heute aus Washington kommen. Es geht um den Russland-Ukraine-Konflikt und da haben die USA eindringlich vor einem möglichen baldigen Einmarsch der russischen Armee im Nachbarland gewarnt. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, sagte, dass es die sehr eindeutige Möglichkeit gebe, dass Russland sich für ein militärisches Vorgehen entscheidet. Nun muss man aber in solchen Fällen immer ganz genau auf die Formulierung achten. Da ist von der Möglichkeit die Rede. Über die Wahrscheinlichkeit ist also noch nichts gesagt. Deshalb hören wir gleich ganz genau hin. Außerdem geht es in dieser Tageszusammenfassung um die anhaltende Diskussion über die Impfpflicht. Wann kommt eine allgemeine Regelung? Kommt sie überhaupt? Und was ist erstmal mit der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Dazu ein Interview mit dem CDU-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages, Georg Kippels. Zunächst aber zu dem, was heute Abend aus den USA zu hören war und was auch die Meldungen der Nachrichtenagenturen bestimmt. Wie real ist die Kriegsgefahr im Osten Europas? Ist es Taktik und Panikmache des Westens, so heißt es aus Moskau, oder steht wirklich ein russischer Einmarsch in der Ukraine kurz bevor? Am frühen Abend gab es eine hochrangig besetzte Schaltkonferenz. Mit dabei US-Präsident Biden, Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, EU-Kommissionschefin von der Leyen und weitere Staats- und Regierungschefs.
Die US-Regierung hat ihre Warnungen an US-Bürger vor einem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine noch einmal deutlich verschärft. Eine Invasion Russlands könne nun jederzeit bevorstehen, erklärte der Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan im Weißen Haus.
Wie wir schon zuvor erklärt haben, wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem jederzeit ein Angriff bevorstehen kann, sollte Putin sich dazu entscheiden, diesen zu befehlen. Ohne Details unserer Geheimdienste zu nennen, will ich deutlich sagen, es kann auch während der Olympischen Spiele sein.
Laut Sullivan seien weitere russische Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert worden. Damit habe Russland mittlerweile genug Militär rund um die Ukraine zusammengezogen, um einen Angriff durchführen zu können.
We continue to see signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border.
Sullivan betonte allerdings mehrfach in der Fragerunde mit Journalisten, dass keine Informationen darüber vorliegen, dass Putin bereits entschieden habe, in die Ukraine einzumarschieren. Trotzdem erneuerte Bidens Sicherheitsberater mit Nachdruck die Warnungen, die der US-Präsident keine 24 Stunden zuvor in einem TV-Interview mit dem Nachrichtensender NBC ausgegeben hatte. US-Bürger sollten die Ukraine in den nächsten 24 bis 48 Stunden so schnell es geht verlassen.
Any American in Ukraine should leave as soon as possible. And in any event, in the next 24 to 48 hours.
Die US-Regierung werde keine Truppen in die Ukraine schicken, um US-amerikanische Staatsbürger aus dem Krisengebiet herauszuholen. Deutliche Warnungen gab es von Sullivan auch gegenüber Russland. Der Westen stünde so vereint zusammen wie seit Jahren nicht mehr.
Russland wird sich mit massivem Druck auf seine Wirtschaft und seine Exporte konfrontiert sehen, die ihre Industrie hart treffen werden. Und es wird sich einer Welle der Verurteilung aus der ganzen Welt gegenübersehen.
Die nochmals verschärfte Rhetorik und die vehementen Warnungen der US-Regierung kommen nicht von ungefähr. Eine ähnlich überraschende Situation wie bei der Annexion der Krim durch Russland 2014 wollen die USA unbedingt vermeiden. Außerdem sind die Szenen der chaotischen Evakuierungsmissionen nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes immer noch in den Köpfen vieler US-Amerikaner.
Wir versuchen hier einen Krieg zu vermeiden. Alles, was wir tun können, ist uns hier im guten Glauben hinzustellen und alles zu teilen, was wir wissen, während wir gleichzeitig unsere Quellen und Methoden schützen, um weiterhin an die Informationen zu kommen.
Der Westen sei weiterhin offen für eine diplomatische Lösung, erklärte Sullivan. Russland müsse allerdings deutlich machen, dass es daran ernsthaft interessiert sei.
Der Beitrag aus Washington von Florian Mayer und das, was er hier eben angesprochen hat, das könnte dann schon morgen thematisiert und besprochen werden. Eben wurde bekannt, dass es dann ein Telefongespräch zwischen Biden und Putin geben soll. Die Leitungen sind also noch offen und solange das der Fall ist, ist auch noch Zeit für Diplomatie. Das ist die Sichtweise in Deutschland und in Europa, wie Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Moskau und Kiew reden miteinander, immerhin. Das ist die positivste Botschaft, die Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Tag danach zu verkünden hat. Denn die Gespräche im Normandie-Format waren am Donnerstagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Erstmal gut, dass man weiter miteinander im Gespräch bleibt, dass das, was die ganze Zeit die Grundlage ist, nämlich das Minsker Abkommen, weiter von allen Seiten akzeptiert wird. Und jetzt muss man darauf hoffen, dass die Seiten sich aufeinander zubewegen. Und dahin gehen all unsere Bemühungen. Insofern war das ein Zwischenschritt gestern.
Fast 10 Stunden hatten die Unterhändler in Berlin unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich gesprochen. Französischen Medienberichten zufolge beharrte der Kreml darauf, dass Kiew sich schriftlich zu Verhandlungen mit den prorussischen Milizen in der Ostukraine bereit erklärt. Dies sei jedoch für die ukrainische Regierung die einzige rote Linie gewesen. Für März ist nun die nächste Runde anvisiert. Doch ob der Gesprächsfaden bis dahin hält? Die Zeichen stünden derzeit nicht auf militärische Deeskalation, im Gegenteil, so Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Russland habe in den Raum gestellt, seine Diplomatinnen und Diplomaten aus der Ukraine abzuziehen. Ob Baerbock dies als Zeichen für eine anstehende Militäroffensive deutet, ließ sie am Rande ihres Besuchs in Jordanien offen. Man bereite sich weiter auf alle Szenarien vor, so die Außenministerin.
Es gibt eine rote Linie, das ist die Souveränität der Ukraine. Wir bereiten uns darauf vor mit allen Maßnahmen, mit aller Härte. Aber wir arbeiten zugleich mit allen Mitteln am Dialog, am Prozess wieder am Tisch nicht nur zu sein, sondern dort auch zu bleiben.
Nach der kurzfristigen Schaltkonferenz mehrerer Staats- und Regierungschefs von NATO-Ländern sowie Vertretern von NATO und EU nannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Abend mögliche Sanktionsfelder. Im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine würde die EU massive Sanktionen gegen Russlands Finanz- und Energiesektor verhängen. Zudem werde auch die Ausfuhr von Hightech-Produkten betroffen sein. Auch der deutsche Regierungssprecher Hebestreit äußerte sich zur Videokonferenz. Es habe einen wichtigen Austausch zur sehr, sehr ernsten sicherheitspolitischen Lage der Ukraine gegeben, schrieb er auf Twitter. Die Geschlossenheit der Alliierten sei zum Ausdruck gekommen. Man sei zu einer scharfen Antwort mit Sanktionen bereit. Alle diplomatischen Bemühungen zielten darauf, Moskau zur Deeskalation zu bewegen und einen Krieg in Europa zu verhindern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte nach der Videokonferenz an, am Samstag erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu telefonieren. Anfang kommender Woche dann wird Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew und Moskau reisen.
So viel zu diesem Thema, zumindest bis hierher. Und wir kommen an dieser Stelle dann nämlich mal wieder auf Corona zu sprechen. 1472, ein neuer Höchstwert bei der 7-Tage-Inzidenz, den wir da haben. Auch wenn die Zahlen bei den gemeldeten Neuinfektionen nicht mehr so schnell steigen. So viel zu den Zahlen. Interessant ist aber vor allem, dass seit dieser Woche mal wieder ein Thema auf dem Tisch ist, das eigentlich schon geklärt zu sein schien. Da geht es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht. Über die soll ja erst in Wochen oder Monaten entschieden werden, ob und wie sie kommt, das alles ist noch offen. Aber im Gesundheitswesen und in der Pflege, da soll eigentlich gelten für die Beschäftigten ab dem 15. März, dass alle nachweisen müssen, dass sie gegen Covid-19 geimpft oder von der Krankheit genesen sind. Das ist gesetzlich beschlossen und ein Eilantrag dagegen wurde heute vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Gigi Deppe berichtet.
Mehrere hundert Menschen haben sich wegen der berufsbezogenen Impfpflicht an das Gericht gewandt. Die erste Verfassungsbeschwerde, die im Dezember in Karlsruhe einging, haben die 8 Richterinnen und Richter des ersten Senats als eine Art Pilotverfahren bearbeitet. Hinter dieser ersten Beschwerde stecken allein 46 Personen und die sind, so das Gericht, ungeimpft oder wollen nicht weiter geimpft werden. Einige seien auch genesen, außerdem dabei Leiter von medizinischen Einrichtungen, die weiter Ungeimpfte beschäftigen wollen. Und Menschen, die zum Beispiel bei ungeimpften Ärzten oder Zahnärzten in medizinischer Behandlung sind. Keiner von ihnen hatte Erfolg mit der Beschwerde, jedenfalls nicht im Eilverfahren. Das Gericht hat das Gesetz vorläufig geprüft und sagt, es sehe keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Probleme. Nur in einem Punkt sind die 8 Richterinnen und Richter unzufrieden. Die Regeln seien etwas unklar, weil das Gesetz auf eine Verordnung verweist und die wiederum auf die Internetseiten vom Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut Bezug nehme. Aber das müsse man ausgeruht in einem endgültigen Gerichtsverfahren klären. Für die Entscheidung im Eilverfahren nimmt das Gericht, wie sonst auch, eine Abwägung vor. Was wäre, wenn das Gesetz vorläufig gestoppt würde? Oder was wäre, wenn Karlsruhe die Sache laufen lässt? Sollte das Gericht die Teilimpflicht nicht stoppen, so die Überlegung, dann müssten sich Menschen impfen lassen. Und das könnte im Einzelfall auch mal schwerwiegende Impfnebenwirkungen bedeuten. Und die, die das nicht wollen, müssten auch ihren Beruf, zumindest vorübergehend, bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts, aufgeben. Das wiege aber nicht so schwer wie die Belange der Patienten und Pflegebedürftigen. Wenn die Richterinnen und Richter das Gesetz erstmal aufhalten würden, dann seien alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen viel mehr gefährdet, an Corona zu erkranken oder sogar zu sterben. Die Sachverständigen, die das Gericht befragt hatte, seien fast alle der Ansicht, dass die Impfung einen Schutz auch vor Omikron biete, selbst wenn der Schutz mit der Zeit nachlasse. Müssten diejenigen, die in Kliniken oder in der Pflege arbeiten, sich nicht impfen lassen, dann sei das Risiko größer, dass sie das Virus auf Menschen übertragen, die sie betreuen. Dann müsste damit gerechnet werden, dass diese an Corona erkranken und vielleicht sogar sterben. In dieser Abwägung ist für das Gericht klar, schwerwiegende Folgen einer Impfung seien, nach jetzigem Kenntnisstand, sehr selten. Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse berufliche Nachteile für eine bestimmte Zeit in Kauf nehmen. Dagegen sei es besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass gefährdete Menschen, die sich nur schwer gegen Ansteckung schützen können, nicht infiziert werden. Zumal diese Gruppe ja auf die Versorgung durch die medizinische Einrichtung oder durch die Pflege angewiesen sei.
Das Bundesverfassungsgericht lehnt den Eilantrag gegen eine Impfpflicht in Pflege und Medizin also ab. Und deshalb stellt sich nun die Frage, was die Bundesländer mit dieser Entscheidung machen. Die Union hatte ja mit großer Mehrheit im Bundestag zugestimmt, auch im Bundesrat. Aber in dieser Woche hieß es dann ja aus Bayern, wir warten mit der Umsetzung. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU plädierte heute sogar für eine Verschiebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht um einige Monate. Gudula Geuter fasst für uns die Debatte zusammen.
Die Gesetzeslage ist nach der Entscheidung der Verfassungsrichter zwar klar. Ab dem 16. März müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Regel immunisiert sein. Wie einzelne Länder mit der Umsetzung umgehen, bleibt dagegen weiter offen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte, sein Land werde alle Übergangszeiten im Vollzug nutzen. Solche Übergangszeiten im engen Sinn allerdings gibt es nicht. Was es gibt, sind Verfahrensabläufe in Ämtern. Unklar ist also weiter, ob die bewusst verzögert werden sollen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek fühlt sich durch die Karlsruher Entscheidung bestätigt. Denn die Richter hätten klargemacht, dass bestimmte Fragen im Gesetz zu klären seien. Was die Richter in Frage gestellt hatten, die Definition des Impfstatus durch das Robert-Koch-Institut und nicht durch Gesetz oder Verordnungsgeber, hat allerdings mit der Kritik aus Bayern und anderen unionsgeführten Bundesländern nichts zu tun. Entsprechend verwundert gab sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr am Morgen in der ARD.
Es waren ja gerade die CDU- und CSU-Ministerpräsidenten in Deutschland, die von der Ampelkoalition vehement eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, also für Krankenhäuser, für alten Pflegeeinrichtungen gefordert haben. Und jetzt sagen die nach ein paar Wochen, wir wissen gar nicht, wie wir es umsetzen wollen.
In seiner ersten Rede als Bundeskanzler im Bundesrat erinnerte auch Olaf Scholz daran, dass man die einrichtungsbezogene Impfpflicht gemeinsam gewollt und beschlossen habe.
Es geht jetzt um den Schutz derer, die darauf ganz besonders angewiesen sind, Kranke und die ältesten Mitglieder unserer Gesellschaft.
Während die CSU-Abgeordnete Emmy Zollner im Deutschlandfunk Zweifel auch damit begründete, dass
die Idee der sektoralen Impfpflicht und auch die Schnelligkeit ja immer die war, dass eine allgemeine Impfpflicht ganz zeitnah folgen wird. Und das ist ja jetzt im Moment die Schwierigkeit, dass wir absehen können, dass es dafür wahrscheinlich keine Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt.
Das sehen andere anders. Am Mittag stellten Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP einen Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren vor. Dagmar Schmidt, SPD.
Wir wollen aufklären und beraten und das wollen wir bis zum 15. Mai auch geschafft haben, alle noch einmal individuell anzusprechen, aber eben nicht nur aufzuklären, zu beraten, sondern auch über ihre Impfpflicht, die dann ab dem 1. Oktober gilt, zu informieren.
Die Zeit bis dahin müsse also genutzt werden, betont Till Steffen von den Grünen.
Wir müssen uns die Sorge machen, dass im Oktober eine Welle laufen. Also müssen wir zum, so steht es im Gesetz, 1. Oktober dafür sorgen, dass die Impfpflicht greift und alle drei Impfungen haben.
wobei eine der Impfungen durch Genesung ersetzt werden kann. Eine zentrale Rolle sollen nach diesem Entwurf die Krankenkassen spielen. Über sie soll jeder Erwachsene seinen Impfstatus melden müssen. Die gesetzlichen Krankenkassen lehnen eine solche Beteiligung bisher ab.
Das ist natürlich erstmal so eine Abwehrbewegung und darüber wird man aber auf jeden Fall reden müssen.
So rechtfertigt im Deutschlandfunk auch Katrin Vogler von der Linkspartei in diesem Punkt den Gesetzentwurf, den sie bisher noch nicht unterstützt. Dieser Gesetzentwurf ist einer derer, für die in allen Fraktionen Unterstützer gesucht werden. Ein weiterer sieht eine Impfpflicht erst vor, wenn eine verpflichtende Beratung von Ungeimpften keinen ausreichenden allgemeinen Erfolg hatte. Und auch dann soll die Pflicht nur für Ältere gelten. Dieser Entwurf ist noch nicht fertig, sodass es schlecht aussieht für die Diskussion der allgemeinen Impfpflicht kommende Woche im Bundestag. Wann immer diese Beratung der Entwürfe in erster Lesung ansteht, es wird dann auch um weitere Vorschläge gehen. Einen eigenen Plan stellte heute die Unionsfraktion vor. In einem, wie es heißt, flexiblen Impfgesetz soll demnach auf künftige mögliche Bedrohungen reagiert werden.
Deswegen wollen wir auch einen 14-tägigen Informationsfluss seitens der Bundesregierung in das Parlament haben, um alle 14 Tage zu wissen, haben sich neue Varianten gebildet, die deutlich tödlicher sind als die Omikron-Variante. Und wenn ja, müssten wir jetzt eine Impfpflicht, die wir vorsehen, auch gestuft nach Alterskohorten umsetzen bzw. in die kritische Infrastruktur hinein.
Für welche Gruppen genau, nach welchen Infektionskriterien und in welchen Zeiträumen bleibt derzeit noch offen. Gegen eine allgemeine Impfpflicht wendet sich die AfD und eine Gruppe von Abgeordneten rund um Wolfgang Kubicki, FDP.
Aus Berlin der Beitrag von Gudula Geuter. Und über die Debatte ums Impfen und um rechtliche Vorgaben in Deutschland habe ich am Abend mit Georg Kippels gesprochen, CDU-Obmann im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Zunächst über die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Eilantrag gegen die geplante Impfpflicht in Pflege und Gesundheitswesen wurde heute abgelehnt.
Ja, es ist die richtige Entscheidung, aber sie hat natürlich weit weniger Aussagekraft, als man vielleicht denken würde. Bei einer Eilentscheidung wird eine summarische Prüfung vorgenommen und es werden Vor- und Nachteile einer vorzeitigen Aussetzung eines Gesetzes abgewogen. Und hier ist es so, dass die Aussetzung größere nachteilige Folgen haben könnte, nämlich für die Nicht-Geimpften, die dann infiziert werden könnten, als für die, die vielleicht einer Impfpflicht unterworfen werden. Die können sich dann in anderer Weise, ich sage mal, dieser Impfpflicht entziehen, zumindest mal vorläufig. Und deshalb ist das in der Sache selbst noch keine Vorbotschaft, aber es ist eine wichtige Botschaft, dass jetzt an dem Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch intensiv nachgearbeitet werden muss, um die Fehler zu heilen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, also Klarheit erst dann, wenn es tatsächlich auch eine Entscheidung gibt.
So ist es.
Eigentlich könnte man aber trotzdem sagen, zunächst mal ist der Weg frei, wäre da nicht die Union.
Ja, der Weg ist frei, aber die Union reklamiert nur etwas, was sie schon eigentlich kurz nach Verabschiedung im Dezember reklamiert hat, nämlich, dass es für dieses Gesetz dringende, detaillierte Ausführungsvorschriften geben muss, wie vor Ort dann das Gesetz angewendet werden kann. Da sind eine Reihe von Detailfragen zu lösen, wie in den Einrichtungen vorgegangen wird, wenn es denn dann zu Personen kommt, die aufgrund der unterbliebenen Impfung nicht mehr tätig werden können, wie arbeitsrechtliche Folgen zu handhaben sind. Das alles muss im Vorfeld geklärt sein, um dann eine verlässliche Umsetzung zu gewährleisten. Und das ist bis jetzt nicht geschehen.
Sind das denn nicht, ich sag mal, Detailfragen oder Sie sagen es so, Detailfragen, die eigentlich auch schon im Gesetzgebungsverfahren hätten geklärt werden können? Damals haben Sie ja zugestimmt im Dezember.
Ja, es gibt verschiedene Stufen, wie mit derartigen Ausführungsvorschriften vorgegangen wird. Es kann entsprechende Erlasse geben, es kann entsprechende Verordnungen geben, die dann diese Detailfragen klären. Es können auch unter Umständen Folgevorschriften erlassen werden, weil man ganz genau weiß, dass die Grundregelung einer weiteren Erläuterung bedarf.
Weil es sie noch nicht gibt, ist es richtig, erstmal zu warten und auszusetzen.
Ja, es muss so sein. Wir laufen sonst in einen, ich sag mal, ungeregelten Zustand rein, wie die Folgen zu behandeln sind. Das ist ja auch für die Menschen, die davon betroffen sind, von ausschlaggebender Bedeutung. Das ist auch von ausschlaggebender Bedeutung, wie beispielsweise Einrichtungsinhaber, Einrichtungsverantwortliche dann mit ihren Mitarbeitern auf der einen Seite, aber auch mit den Betroffenen, mit den zu Betreuenden umgehen können, umgehen müssen, wie sie Vorsorge treffen können für eventuelle Ausfälle oder ob es Interimslösungen gibt. Da sind eine Reihe von sehr grundlegenden Fragen, die dringend einer verlässlichen Klärung bedürfen.
Steckt ein bisschen auch der Gedanke dahinter, vielleicht diese einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt zu überspringen, um direkt zu einer allgemeinen zu kommen?
Nein, keineswegs. Es war ein erster Schritt, weil es bei den Einrichtungen im Regelfall um vulnerable Bevölkerungsgruppen geht, also die des ganz besonderen Schutzes bedürfen. Das ist eigentlich relativ evident. So ist ja auch in der Vergangenheit bei der Impfpriorisierung vorgegangen worden. Und die Impfpflicht insgesamt ist eigentlich eine langfristige Perspektive, die sich auch für die mögliche Situation im Herbst vorbereitend organisiert. Das ist ein ganz eigenständiger Ansatz. Das ist aus meiner Sicht nicht zwangsläufig miteinander in Verbindung zu bringen.
Sie selbst haben aber ja zum Beispiel im Dezember auch rund um die Debatte damals um die einrichtungsbezogene Impfpflicht unter anderem geschrieben, dass es eigentlich noch eine Ausweitung geben müsste, zum Beispiel auf Schulen, auf Kitas. Das heißt, dahinter gehen Sie doch jetzt aber trotzdem zurück.
Nein, wir gehen nicht dahinter zurück. Also es war zum damaligen Zeitpunkt keine Mehrheit für diese weitergehende einrichtungsbezogene Impfpflicht zu generieren. Dem muss man sich als Opposition stellen, dass da keine Mehrheit möglich ist. Der eine Schritt war der Sache nach richtig, aber wie gesagt, er war unvollständig, er hätte nachgearbeitet werden müssen. Wir müssen natürlich immer nach der ganz konkreten Gefahrensituation handeln und agieren. Und so ist es auch in Zukunft zu geschehen. Wir müssen die Situation analysieren. Wir müssen dann auch im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz von den Grundrechtseingriffen exakt abwägen, ob in dieser Situation Eingriffe gerechtfertigt sind oder nicht. Und das kann je nach Gruppe unterschiedlich sein. Das kann aber auch je nach Gefahrenlage sich dynamisch entwickeln.
Da klingt jetzt aber auch noch ein bisschen ein anderer Punkt bei Ihnen durch. Sie haben eben schon erklärt, es fehlt an Verordnungen oder an Ausführungshinweisen. Hier klingt jetzt bei Ihnen gerade durch, dass es aber auch eine grundsätzlich andere Situation gibt.
Ja, die Situation ist dynamisch. Wir waren sicherlich im Dezember in großer Sorge, dass die Omikron-Welle eine massive Bedrohung des Gesundheitssystems, eine massive Bedrohung der kritischen Infrastruktur auslösen würde. Es war zum damaligen Zeitpunkt, die Omikron-Variante war ja gerade erst entdeckt worden, noch nicht absehbar, wie sich die Verläufe darstellen werden. Da war in der Tat natürlich großer Handlungsbedarf. Wir sind jetzt 2 Monate weiter. Wir beobachten allerdings die Situation. Wir haben auch heute wieder fast 240.000 Neuinfektionen und wiederum über 200 Todesfälle. Das heißt also, von einer Bagatellisierung der Lage kann überhaupt keine Rede sein. Aber die Einzelfaktoren entwickeln sich vielleicht etwas anders oder man könnte es auch sagen, geringfügig günstiger als zunächst in der schlimmsten Konstellation befürchtet. Also auch darauf muss man sich einstellen und daran muss das Handeln orientiert werden.
In der Debatte, als es um die allgemeine Impfpflicht ging, Ende Januar, da haben Sie betont, der Staat sei verpflichtet, die Funktionsfähigkeit von öffentlichen Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäusern, aufrechtzuerhalten. Dass es jetzt einfach mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch ein bisschen länger dauert, ist das nicht eher eine Gefahr, dass diese Funktionsfähigkeit tatsächlich irgendwann nicht mehr gegeben ist?
Also nach den Entwicklungen, die wir gerade im Augenblick brandaktuell beobachten, ist diese Gefahr nicht in besonderem Maße hoch. Sie ist latent vorhanden, weil wir nach wie vor noch nicht, ich sag mal, die weitere Infektionsentwicklung abschließend abschätzen können. Und es sieht nicht so aus, als sei der Peak schon überschritten, sodass sich die Situation entspannt. Grundsätzlich ist das durchaus denkbar und möglich. Und deshalb sind natürlich vorausschauende, vorsorgliche Maßnahmen unbedingt geboten. Das ist unsere oberste Verpflichtung, die Funktionstauglichkeit des Gesundheitswesens zu erhalten. Und zwar für alle, die die Hilfe unseres Gesundheitswesens benötigen, sowohl die, die an Corona erkrankt sind, als auch natürlich alle anderen Patienten, die unter anderem leiden, beeinträchtigt sind und die der Versorgung bedürfen.
Wenn ab der kommenden Woche dann auch über die allgemeine Impfpflicht weiter diskutiert wird, wenn wir darauf nochmal schauen, da liegen inzwischen Inhalte zu mehreren Anträgen vor. Zum Beispiel eine solche Impfpflicht solle es dann geben ab 18 oder ab 60 oder ab 50 oder auch gestaffelt nach Alter, dass dann sukzessive sozusagen geimpft wird und das greifen würde. Wo stehen Sie denn?
Die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt ein Konzept entwickelt, das auf Vorsorge aufbaut und das einen evidenzbasierten Mechanismus entwickeln will.
Das flexible Impfgesetz?
Man kann es als flexibles Impfgesetz bezeichnen. Also es ist im Grunde genommen immer lagebezogen und es muss lagebezogen dann aktuell ausgelöst werden. Das Entscheidende an unserer Vorgehensweise ist, dass wir den gesamten Instrumentenkasten als Konzept verabschieden, dass darin Vorgaben gegeben sind, dass aber dann immer in der aktuellen Situation unter Auswertung der einzelnen Faktoren, Hospitalisierung, Inzidenzrate, Todesfälle, auch möglicherweise die Einordnung und der Gefährlichkeit des Virus, dann vom Deutschen Bundestag eine Entscheidung getroffen wird, die dann auch jeweils der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterwerfen ist.
Wobei alle ja immer betonen, dass gerade bei dieser Impfgesetzgebung bzw. bei der Impfpflicht ein extrem langer Vorlauf ja wirklich wichtig ist, beziehungsweise dass ein Vorlauf mit einzukalkulieren ist, dass eben eine Impfpflicht erst wirklich greift mit Monaten oder vielleicht einem halben Jahr oder mehr Verspätung. Das heißt, da kann man ja gar nicht so flexibel dann reagieren.
Doch, das kann man schon. Also mit diesem Konzept, das die CDU-CSU jetzt entwickelt hat, ist es eben so, dass im Prinzip vorhersehbar ist, dass bei bestimmten medizinischen Parametern dann auch kurzfristig gehandelt werden kann. Sie müssen natürlich insbesondere auch über den geeigneten Impfstoff verfügen. Wenn wir über Mutationen reden, wird auch der Impfstoff anzupassen sein. Allein das löst schon eine gewisse Vorlaufzeit aus, aber die muss dann unter bestimmten Voraussetzungen auf das Minimum reduziert werden. Und das ist eben der Vorteil unseres Konzepts, dass wir die Vorgehensweise der Bevölkerung bereits angekündigt haben, dass dieses Konzept auch bereits installiert ist und dass es dann der jeweiligen Anpassung der aktuellen Situation bedarf. Geringfügige Verzögerungen sind wissenschaftlich bedingt, sie sind natürlich auch umsetzungsbedingt. Die gesamte Bevölkerung einer Impfung zu unterziehen, ist selbst bei optimalen Vorgaben durch Impfzentren, Einschaltung der Ärzte und weiterer Impfberechtigter natürlich ganz, ganz schwierig und lässt sich dann auch nur unter gewissen optimalen Bedingungen umsetzen. Und da muss viel mit Vorsorge gearbeitet werden, damit das dann nur noch scharf geschaltet werden muss.
Aber dieses Scharfschalten, das kann dann bedeuten, dass vielleicht mit einem Vorlauf von 3-4 Wochen den Menschen dann gesagt wird, oh, da ist eine Welle absehbar, also gilt innerhalb von 3-4 Wochen dann tatsächlich seine Impfpflicht.
Also 3-4 Wochen halte ich persönlich für zu kurz, schon mit Rücksicht darauf, dass Sie dann eine wissenschaftliche Beobachtungszeit haben müssen. Aber dass wir uns dann unter Umständen kein halbes Jahr mehr erlauben können, um wirklich auch effektiv dann eine Verbesserung und einen Schutz der Bevölkerung herzustellen, das halte ich schon für sehr wahrscheinlich.
Sagt Georg Kippels, CDU-Obmann im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Danke für das Gespräch an diesem Abend.
Herzlichen Dank. Schönen Abend, Herr Brinkmann.
Und jetzt ist es 23.36 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk und wir kommen zu weiteren Themen des Tages in Kürze. In Deutschland wird noch diskutiert, in anderen Ländern in Europa wurden die Corona-Beschränkungen schon gelockert und das hat jetzt auch die belgische Regierung angekündigt. Stefan Überbach.
Ab Freitag nächster Woche dürfen Diskotheken, Nachtclubs und Tanzbars wieder öffnen. Die Sperrstunde für Restaurants, Cafés und Kneipen fällt weg. Konzerte, Kongresse oder größere Feste können mit bis zu 80% der Maximalkapazität stattfinden. Die Gäste müssen aber nach wie vor nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel gibt es keine Zuschauerbegrenzung mehr. Homeoffice ist nicht länger Pflicht, sondern nur noch eine Empfehlung. Wer kann, so heißt es, sollte weiter von zu Hause aus arbeiten. Kinder unter 12 müssen keine Maske mehr tragen. Die Ansteckungszahlen in Belgien sind zuletzt stark zurückgegangen, genauso wie die Krankenhauseinweisungen. Auch auf den Intensivstationen müssen weniger Patienten behandelt werden. Führende Virologen des Landes gehen davon aus, dass der Scheitelpunkt der 5. Infektionswelle überschritten ist. Ministerpräsident de Croo sagte, die letzten Monate seien für alle Bürgerinnen und Bürger sehr hart gewesen, aber die gemeinsamen Anstrengungen hätten sich gelohnt. Dennoch wäre es ein Fehler zu glauben, die Pandemie wäre bereits besiegt. Jeder sollte trotz aller Lockerungen vorsichtig bleiben. Das Coronavirus sei nach wie vor gefährlicher als eine Grippe.
Wegen der anhaltenden Trucker-Proteste in Kanada hat die Provinz Ontario den Notstand ausgerufen. Jetzt hat Premierminister Justin Trudeau aber ein stärkeres Eingreifen der Polizei angekündigt. Peter Mücke.
Bei einer Pressekonferenz sagte der kanadische Regierungschef, diese rechtswidrigen Aktivitäten müssen enden und sie werden enden. Wenn die Demonstranten nicht freiwillig nach Hause gingen, werde es ein immer stärkeres Eingreifen der Polizei geben. Alle Maßnahmen lägen auf dem Tisch, der Einsatz des Militärs sei allerdings das letzte Mittel. Trudeau hatte zuvor mit US-Präsident Biden gesprochen. Man sei sich einig gewesen, dass die Blockaden im Interesse der Menschen und der Wirtschaft enden müssten. Washington macht vor allem Druck, die seit Anfang der Woche besetzte Ambassador Bridge zwischen Windsor und Detroit zu räumen und hatte sogar die Unterstützung durch Beamte des Heimatschutzministeriums angeboten. Über die Brücke wird ein Viertel des Handels zwischen Kanada und den USA abgewickelt. Auf beiden Seiten der Grenze sind die Folgen der Blockade bereits zu spüren. Mehrere Autohersteller mussten ihre Produktion zeitweise stoppen, weil Bauteile nicht rechtzeitig geliefert wurden. Bei dem Gespräch mit Biden sei auch die Unterstützung der Proteste aus den USA angesprochen worden, so Trudeau. Etwa die Hälfte der durch Crowdfunding angeworbenen Gelder für die Demonstranten stamme aus den Vereinigten Staaten. US-Politiker der Republikanischen Partei hatten öffentlich die Aktionen der kanadischen Trucker gelobt. Die Lkw-Fahrer hatten Anfang Januar begonnen, gegen die Impfvorschriften beim Überqueren der Grenze zu den USA zu protestieren. Inzwischen sind die Demonstrationen zu einem allgemeinen Protest gegen die Regierung Trudeau und deren Corona-Politik angewachsen.
Afghanisches Vermögen, das die USA nach der Machtübernahme der Taliban beschlagnahmt haben, soll jetzt freigegeben werden. Arthur Landwehr.
7 Milliarden Dollar der früheren afghanischen Regierung liegen eingefroren bei der US-Notenbank in New York, seit die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben. Opfer des 11. September 2001 hatten darauf geklagt, dass sie mit diesem Geld entschädigt werden. Sie hatten entsprechende Prozesse gewonnen, aber nie Geld bekommen. Dazu wurde die amerikanische Regierung gehört, die nun entschieden hat, sich nicht dagegen zu stellen. Mit einer präsidialen Anordnung sorgt Präsident Biden aber dafür, dass das Geld geteilt wird. 3,5 Milliarden für humanitäre Hilfe an die notleidende Bevölkerung in Afghanistan und 3,5 Milliarden für Entschädigungen in den USA. Hilfe sei dringend notwendig, wenn es nicht zu einer Katastrophe kommen soll. Und es sei auch weitaus mehr Geld notwendig, sagt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
Tag 3 der Nahostreise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Nach ihrem Besuch in Israel und im Westjordanland war sie heute in Jordanien. Nina Amin.
Bei ihrem ersten Besuch in Jordanien war Außenministerin Annalena Baerbock zunächst in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Hauptstadt Amman. Die Grünen-Politikerin sprach sich dafür aus, die internationale Flüchtlingshilfe für Jordanien auszuweiten. Auf dem Land lasteten wie auf kaum einem anderen alle Krisen und Konflikte der Region. Für Millionen Menschen sei es in den vergangenen Jahrzehnten zum Zufluchtsort geworden, so die Außenministerin. Baerbock erkundigte sich bei ihrem Besuch im Lager besonders nach der Situation der Kinder. Wegen der Corona-Pandemie seien die Schulen teils anderthalb Jahre geschlossen gewesen. Schon in Deutschland gäbe es Probleme mit dem digitalen Lernen. In Jordanien funktioniere das gar nicht. Ihr sei es wichtig, gerade im Bildungsbereich die internationale Hilfe nicht nur fortzuführen, sondern weiter auszuweiten. Man müsse den Kindern in den Flüchtlingssiedlungen eine Zukunftschance und Perspektiven geben. Gemeinsam mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze werde sie nach ihrer Rückkehr prüfen, wo Deutschland stärker unterstützen könne.
Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat dem Nachtragshaushalt 2021 zugestimmt. Alfred Schmidt.
Der Bundesrat hat darauf verzichtet, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Somit ist der Weg vorerst frei für den Nachtragshaushalt von Finanzminister Lindner in Höhe von 60 Milliarden Euro. Allerdings könnte ein mögliches Normenkontrollverfahren dagegen noch für Ärger sorgen. Die Unionsfraktion im Bundestag hat schon angekündigt, ein solches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einzureichen. Sie sieht in der Haushaltsplanung des Bundesfinanzministers eine Verletzung der Schuldenbremse im Grundgesetz. Auch der Bundesrechnungshof hat bereits verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Stein des Anstoßes ist, dass die 60 Milliarden ursprünglich aus ungenutzten Krediten für Corona-Wirtschaftshilfen stammen. Gegen eine solche Umwidmung ungenutzter Kredite gibt es aus der Wirtschafts- und Rechtswissenschaft sowohl Kritik als auch Zustimmung. Finanzminister Lindner selbst rechtfertigt die Umwidmung des Geldes damit, dass die Milliarden schnell verwendet werden sollten, damit sei der Bezug zu den Folgeschäden der Pandemie gesichert. Außerdem werde man im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten, so Lindner.
Und dann kommen wir noch zu den wichtigen Wirtschaftsthemen des Tages. Die fasst Nikolaus Buschlüter zusammen bei seinem Blick an die Börse.
Neu aufflammende Zinsängste haben die ansonsten gute Woche des DAX heute etwas verwässert. Der Leitindex schloss mit 15.425 Punkten. Das ist ein leichtes Minus von 0,4% im Vergleich zu gestern. Im Wochendurchschnitt legte der DAX aber zu um 2,1%. Der Handelstag war geprägt von den gestrigen hohen Inflationszahlen aus den USA, die am Frankfurter Aktienmarkt heute voll durchschlugen. Der DAX verlor am Vormittag über 100 Punkte, die er dann aber peu à peu aufholte. Anleger sind weiterhin besorgt angesichts der Möglichkeit schärferer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Besonders tief stürzten im DAX erneut Papiere von Delivery Hero ab. Nachdem sie gestern schon um 30% einbrachen, folgte heute ein weiterer tiefer Fall um fast 12%. Selbst Schnäppchenjäger wollen bei den deutlich günstigeren Kursen nicht zugreifen. Auslöser für die Verluste war ein enttäuschender Unternehmensausblick von Delivery Hero. Der Berliner Essenslieferdienst hat in seiner Firmengeschichte noch keinen Gewinn gemacht. Autowerte legten dagegen zu. BMW, Porsche, Volkswagen, alle im Plus. Sie wurden mitgezogen von Mercedes-Benz. Der Stuttgarter Autobauer hat gute Jahreszahlen vorgelegt. Der Gewinn hat sich verdoppelt. Mercedes-Benz-Papiere stiegen um knapp 7%. Der Euro leidet dagegen unter den steigenden Zinserwartungen in den USA. Er steht bei nur noch einem Dollar 14.
Der Tag an der Börse, das waren die Informationen von Nicolas Buschlüter. Olympia und bei den Winterspielen in Peking, da ging es heute nicht nur um Sport, da tauchte auch ein Thema auf, über das wir hier eben schon ausführlich berichtet haben, die angespannte Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Bastian Rudde aus unserer Sportredaktion, was genau war da los in Peking?
Es war beim Skeleton-Wettkampf, da hat der ukrainische Fahrer Wladislav Heraskewitsch ein etwa DIN A4 großes Blatt in die Kameras gehalten, bedruckt in Gelb und Blau wie die Flagge der Ukraine, darauf der Schriftzug übersetzt, kein Krieg in der Ukraine. Eine Randnotiz, ja, aber trotzdem erwähnenswert, denn es kommt ja eher selten vor, dass sich Athleten bei Olympia politisch äußern. Jetzt zum Sportlichen und hier bleiben wir beim Skeleton. Die beiden deutschen Piloten Christopher Grothaer und Axel Jung haben heute Gold und Silber gewonnen. Mathis Hohn berichtet.
Die deutsche Party im Eiskanal geht gerade so weiter. Die Rodler weg, dafür rasen jetzt die Skeleton-Asse kopfüber runter und am Ende gewinnt Deutschland. Axel Jung, Silber und Christopher Grothaer ist Olympiasieger.
Ich habe jahrelang von geträumt. Ich habe in den letzten 2 Jahren stärker dran geglaubt, dass ich das schaffen kann nach dem WM-Titel. Und ich weiß nicht, es ist alles noch so unreal, aber ich bin unfassbar stolz auf mich.
Bei den deutschen Biathletinnen lief im Sprint dagegen gar nichts zusammen. Vanessa Vogt auf 18 war noch die beste. Einzel-Olympiasiegerin Denis Herrmann weit weg von der Spitze, genauso wie die anschließend ratlose Franziska Preuß.
Ich weiß einfach auch nicht mehr, was ich da machen soll. Es hängt einfach drin. Ich bin viel zu verkopft. Die Lockerheit ist komplett weg.
Der Sieg ging an Marte Olsbu-Reuseland aus Norwegen. Leicht verbessert im Vergleich zu den Ergebnissen auf der Normalschanze die deutschen Skispringer. Alle schafften die Qualifikation fürs Einzel von der Großschanze dran an den Medaillen. Rängen, aber nur einer, Markus Eisenbichler.
Ich bin ganz zufrieden mit den Sprüngen heute auch. Der Quali-Sprung war nicht schlecht. Bin auf dem richtigen Weg und das freut mich. Es macht jetzt wieder ein bisschen mehr Spaß.
Im Dopingrätsel um die russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva ist mittlerweile klar, dass sie vor den Winterspielen positiv auf ein im Sport verbotenes Herzmittel getestet wurde. Unklar ist weiter, welche Konsequenzen das haben wird. Am Montag hatte Valieva mit dem russischen Eiskunstlaufteam Gold gewonnen. Ob das russische Team Gold erhält und ob Valieva im Einzel antreten darf, das muss nun der internationale Sportgerichtshof klären.
Diese Klärung soll bis spätestens Dienstag erfolgen. Dann will Valieva in der Frauen-Einzelkonkurrenz starten. Und währenddessen hat ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt im direkten Umfeld der Eiskunstläuferin recherchiert und ist dort auf einen engen Betreuer mit Doping-Historie gestoßen.
Und zwar hat sie offenkundig einen medizinischen Berater, der eine massive Doping-Vergangenheit hat. Und dieser Mann heißt Philipp Schwietzki. Der hat schon vor den Olympischen Spielen in Peking 2008 offensichtlich 6 russische Ruderer gedopt, hat ihnen verbotene Infusionen verabreicht und ist deshalb sogar gesperrt worden. Erst für 4 Jahre, dann ist die Sperre auf 2 Jahre reduziert worden. Aber er hat den Dopingverstoß selber eingestanden. Er ist also ein Doper und ist jetzt Betreuer der 15-jährigen Kamila Valieva.
Die gilt übrigens als eine Art Wunderkind des Eiskunstlaufens. Ähnliches sagte man früher im alpinen Skisport über die Schweizerin Lara Gut-Berami. Seitdem gewann die heute 30-Jährige zwar den Gesamtweltcup und wurde Weltmeisterin, aber mit der Krönung, einem Olympiasieg, hat es für Gut-Berami bis heute gedauert, bis zum Super-G von Peking. In dem wurde Kira Weidle als beste deutsche 15. wie Martin Rasper berichtet.
Das Ergebnis des Super-Gs war für Kira Weidle gar nicht so entscheidend. Platz 15 für die einzige deutsche Starterin ist das, was sie in etwa auch selbst von sich erwartet hatte. Kira Weidle setzt voll auf die Abfahrt am kommenden Dienstag und dafür hat ihr der Super-G schon mal gute Erkenntnisse gebracht. Wie ist der Schnee? Wie ist der Charakter der Strecke? Wo sind die Schlüsselstellen? Mit diesem kam am besten die Schweizerin Lara Gut-Berami zurecht. Die aktuelle Super-G-Weltmeisterin ist jetzt auch Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Für Gut-Berami ist es schon die zweite Medaille in Peking nach Bronze im Riesenslalom.
Das Eisschnelllauf-Oval bei den Winterspielen, das ist fest in niederländischer und in schwedischer Hand. Und für die Schweden ist es ein Mann, der die Siege einfährt, Nils van der Poel. Heute holte er in Weltrekordzeit Gold über 10.000 Meter. 12,5 Minuten brauchte er, macht im Schnitt etwa 50 km/h. Der deutsche Medaillenkandidat, der konnte da nur hinterher gucken, genauso wie unser Reporter Holger Gerska.
Als Nils van der Poel seinen spektakulären Lauf mit einem neuen Weltrekord krönen konnte, hatte Patrick Beckert längst realisiert, wie weit er an seinem Ziel Olympiamedaille vorbeigelaufen war. Nach dreimal Weltmeisterschaftsbronze auf dieser längsten Strecke blieb dem Erfurter im vierten Anlauf bei Olympischen Spielen nur Platz 7. Wäre er gemeinsam mit dem späteren Olympiasieger aus Schweden angetreten, hätte er sogar eine Überrundung in Kauf nehmen müssen. Letztlich waren es über 30 Sekunden Rückstand. Auch zur Bronze fehlten 15 Sekunden. Zur Erfüllung seines Medaillentraums hätte Patrick Beckert den deutschen Rekord verbessern müssen. Vor allem der Schwede Nils van der Poel verblüffte alle. Trotz eines leichten Stolperers in der Schlussphase verbesserte der Weltmeister seinen eigenen Weltrekord um rund 2 Sekunden und gewann vor dem Niederländer Patrick Roest und dem Italiener Davide Giotto.
Der Getränkekonzern Coca-Cola, die Versicherung Allianz, der Autokonzern Toyota. Sie alles sind Sponsoren der Olympischen Winterspiele. Weniger bekannt ist bisher die chinesische Marke Anta Sports. Doch auch sie steht mittlerweile auf der Sponsorenliste. Und darum geht es im Deutschlandfunk-Sport-Podcast Players. In der aktuellen Ausgabe erklärt Lara Schröder von der Kampagne Saubere Kleidung Deutschland, warum sie den Ausstatter Anta für problematisch hält.
Der ist insbesondere deshalb problematisch, weil er laut eigener Aussage in der uigurischen Region, also in Xinjiang, produzieren lässt. Das war im letzten Jahr, als andere internationale Marken, wie beispielsweise H&M, angekündigt haben, sich von dort zurückzuziehen, hat Anta Sports bewusst gesagt, nein, wir produzieren hier und wir werden es auch in Zukunft weitermachen.
Bekleidung herstellen in einer Region, in der China Menschenrechtsverstöße gegen Uiguren vorgeworfen werden. Das Internationale Olympische Komitee schreibt, es habe Anta Sports unabhängig prüfen lassen und es habe keine Hinweise auf Zwangsarbeit oder Kinderarbeit gegeben.
Ich habe grundsätzlich erstmal Zweifel an dem Prüfbericht, den das IOC herausgegeben hat, weil wir wissen ja gar nicht, wer dieser Prüfer ist. Also ich finde, zu einem verlässlichen Bericht gehört auch, dass der Prüfer namentlich genannt wird, damit man eben schauen kann, okay, um wen handelt es sich dabei, kann das eine verlässliche Quelle sein.
Lara Schröder, Expertin für faire Sportbekleidung im Deutschlandfunk-Sport-Podcast Players. Die aktuelle Ausgabe zum Olympia-Ausstatter Anta Sports ist zu finden in der kostenlosen App DLF Audiothek. Zurück zum Sportlichen in Peking. Wir blicken auf das Programm morgen und da steht unter anderem das zweite Gruppenspiel der deutschen Eishockeymänner drauf, Gegner China, wobei dieses Team tatsächlich aus Eingebürgerten besteht. Eine Vorschau von Burkhard Hupe.
Nach dem überraschend deutlichen wie chancenlosen 1:5 gegen Kanada wartet nun also Gastgeber China im zweiten Gruppenspiel. Eine Pflichtnummer fürs deutsche Team. Mannschaftskapitän Moritz Müller mahnt trotzdem zur Vorsicht.
Die Mannschaft spielt eigentlich das ganze Jahr zusammen in Kunlun, in einer sehr guten Liga. Ich denke, ich erwarte eine sehr eingespielte Mannschaft. Wir wissen, dass viele Nordamerikaner da spielen. Ich denke, die größte Stellschraube, in der wir drehen müssen, ist unser Spiel.
Die chinesische Nationalmannschaft ist tatsächlich identisch mit der Vereinsmannschaft Kunlun Red Star, die seit ein paar Jahren in der russisch geprägten KHL mitspielen darf und dort einigermaßen chancenlos unterwegs ist. 15 Kanadier, ein US-Amerikaner und ein Russe wurden vor den Spielen eingebürgert. Die sogenannten Chinesen verloren ihren Auftakt gegen die USA mit 0:8. Die Deutschen verloren dagegen gegen Kanada nicht nur das Spiel, sondern mit Marco Novak auch einen wichtigen Verteidiger durch einen nicht geahndeten Check gegen den Kopf. Novak bleibt zwar im olympischen Dorf, wird aber vorerst nicht zum Einsatz kommen.
Und unter anderem morgen auch Biathlon-Sprint-Männer und Skeleton-Frauen, hier mit guten Chancen auf Medaillen für die deutschen Starterinnen.
Und in China hat der neue Tag schon begonnen. Dort beginnt dann gleich auch schon der Wettkampftag. In 2 Stunden geht es weiter mit dem Olympiaprogramm. Danke, Bastian Rudde, für diese Informationen vom Sport. Und wir kommen jetzt am Ende dieser Sendung noch zur Presseschau, die Sonja Helmke zusammengestellt hat, Sprecher Thomas Pelzer.
Dass das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Pflege- und Medizinbereich abgelehnt hat, ist in vielen Zeitungen ein Thema. Ebenso die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. In den badischen neuesten Nachrichten heißt es: Wenig spricht dafür, dass die Eilentscheidung zu einer gesellschaftlichen Befriedung beiträgt. Die übergroße Mehrheit, die bereits geimpft und geboostert ist, fühlt sich durch Karlsruhe bestärkt. Die kleine, aber lautstarke, zuweilen auch aggressive Minderheit der Impfskeptiker und Impfgegner hingegen sieht im Gericht einen bloßen Erfüllungsgehilfen der Politik, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen. Natürlich hat das Bundesverfassungsgericht nicht über die allgemeine Impfpflicht entschieden. Dennoch wird der Spruch die Debatte beeinflussen, betont die Frankfurter Rundschau und zitiert aus der Begründung der Karlsruher Richter. Am Ende steht der Satz: Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung steht die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber. Dieser Zusammenhang gilt in allen Lebensbereichen. Und damit könnte die Argumentation auch für die allgemeine Impfpflicht gelten. Die Impfpflicht wäre aus Sicht der Rheinpfalz aus Ludwigshafen eine vorausschauende Maßnahme. Die Politik will nicht warten, bis die nächste Infektionswelle in Sicht ist. Um darauf vorbereitet zu sein und um zu vermeiden, dass unser Gesundheitssystem wieder nur mit Einschränkungen des persönlichen Lebens geschützt werden kann, könnte die Impfpflicht eine große Hilfe darstellen. Sie wäre ein wichtiger Bestandteil der Öffnungsschritte, die nun gegangen werden. Die Heilbronner Stimme befürchtet: Wer das Für und Wider einer Impfpflicht noch mit jener Herangehensweise diskutiert wird, mit der Bayerns Ministerpräsident Söder auf den Plan trat, ist am Ende wohl jeglicher Akzeptanz verspielt. Ohnehin könnte der Zug für eine Impfpflichtannahme in der Bevölkerung bereits abgefahren sein. Denn wie passen die von Bundeskanzler Scholz angekündigten Öffnungsschritte mit einer verpflichtenden Impfung zusammen? Die Stuttgarter Nachrichten gehen näher auf Scholz' Ankündigung ein. Das ist keine Korrektur der Regierungslinie, denn auch Gesundheitsminister Lauterbach hatte Öffnungsschritte deutlich vor Ostern angekündigt. Aber in der Politik kommt es nicht nur auf Inhalte an, sondern auch auf Gesten und Zeichen. Mit der Ukraine-Krise und der Warnung von US-Präsident Biden befasst sich der Münchner Merkur. Biden sagt, er werde in der Ukraine keinen Weltkrieg riskieren, indem er US-Truppen in das Land schicke. Der Satz ist beruhigend und beunruhigend zugleich. Der Anführer der westlichen Welt schließt einen Weltkrieg denklogisch aus und sorgt doch für einen Schockmoment. Bidens Wortwahl zeigt, wie ernst man in den Hauptstädten des Westens die Lage mittlerweile beurteilt.
Das war der Blick in die Kommentarspalten der morgigen Zeitungen, die Presseschau, zusammengestellt von Sonja Helmke, Sprecher Thomas Pelzer. Hier geht es im Deutschlandfunk gleich weiter im Programm mit Fazit Kultur vom Tage. Und dort blicken die Kolleginnen und Kollegen auf 20 Jahre Perspektive deutsches Kino. Seit 20 Jahren ist das Teil des Berlinale-Programms und es geht um die Frage, wie das den deutschen Film vorangebracht hat. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Bis hierher am Mikrofon Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht. Tschüss, bis bald.